Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshof in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Meine Lieben, mit großem, großem Bedacht, ja, mit Respekt gehe ich hinein in diesen Sonntag. Der fünfte der Passionszeit ist der Sonntag Judica. Judica nach dem ersten Wort des lateinisch gelesenen Psalms. Vielleicht muss man das überhaupt erwähnen, jeder Sonntag des ganzen Kirchenjahres hat immer den gleichen Psalm. Und das ist etwas, was immer gleich bleibt. Jedes Jahr die Predigttexte wechseln, das Evangelium bleibt gleich und vor allen Dingen die ersten Worte, die im Gottesdienst gesprochen oder gesungen werden, bleiben immer gleich. Der Sonntag Judica ist absolut faszinierend. Wenn Sie sich ein paar Bibeln zur Hand nehmen und da hineinschauen in diese Übersetzung, so werden Sie völlig verschiedene Übersetzungen dieses ersten Satzes finden. Entweder heißt es, Herr, schaffe mir recht, oder Herr, mache mich richtig, oder in der ganz alten Form, Herr, richte mich. Dieser Sonntag Judica ist sozusagen der Reformationssonntag im ganzen Kirchenjahr, da kommt das Evangelische zu seiner Höchstleistung, da kommen wir her von der einfachen Grundaussage der Reformation, der plötzlichen Erkenntnis eines Martin Luthers, dass ja die Gerechtigkeit Gottes darin besteht, die Menschen richtig zu machen, sie recht zu sprechen, wie es in seiner alten Sprache heißt, recht und richtig, das ist damals das gleiche Wort. Da gibt's keinen Unterschied. Dass wir zwischen Recht und Richtig unterscheiden, ist erst eine Geschichte, die sich vor 200 Jahren herausgebildet hat, hat sich die Sprache noch einmal verschoben. Ich weiß nicht, ob Sie es hören, aber wir haben anscheinend eine türkische Hochzeit, gerade die da vorbeifahren und alle furchtbar hupen und sich aufführen bis zum geht nicht mehr. Und das ist jetzt eine Frage schon genau dieses Sonntags. Also das Gehupe jetzt auf der Straße geht sicherlich unfassbar vielen Leuten irrsinnig auf die Nerven. Das kehrt nicht zu unserer üblichen Tradition, man macht keinen Lärm. Und wir haben eh genug Lärm und wieso machen die Lärm, wieso trauen die sich das? Jetzt überlegen wir mal, was passiert. Wenn man jetzt hingehen dort und die einfach anschnauzt und niedermacht, dann wird man überhaupt damit nichts erreichen, aus dem einfachen Grund, weil die der Ansicht sind, naja, wir haben heute das totale, absolute Überfreudensfest, also Hochzeit, zwei Familien werden verbunden und, das ist ja viel mehr als nur dieses romantische Rumgetue, das wir heute so als letzten Rest eines Eheverständnisses haben, das geht nicht. Also da müsstest du hingehen und sagen, also ich gratuliere dann herzlich und super und toll und ein tolles Fest, aber bitteschön, da schlafen Leute, da gibt's kleine Kinder, nicht, da müsst ihr Rücksicht nehmen. Das geht da nicht. Aber wir freuen uns mit euch total. Ein ganz einfacher Satz, der ganz zentral ist, den Menschen wahrzunehmen in seinem Ausdruck, in seiner Bedürftigkeit. Also das ist so toll, so eine Hochzeit, das muss jetzt aus, da muss gehupt werden, da muss dauern werden, bis zum geht nicht mehr. Das geht jetzt nicht anders. Und was passiert, wenn man dann jemanden straft? Also natürlich können die sofort eine Strafandacht kriegen, wenn es heute, es ist ja Samstagabend in Bischofshofen, überhaupt etwas Polizeiförmiges gäbe, was es natürlich nicht gibt aufgrund der gigantischen Sparmaßnahmen, also können die hupen so viel sie wollen. Und wenn die eine Strafandacht kriegen würden, dann würden sie sagen, das ist ungerecht, wir haben uns ja nur gefreut. Wir haben uns doch nur gefreut. Da passiert es irrsinnig schnell, dass man dann anfängt und sagt, naja, Herr, oder bei denen halt Allah, ist eh das Gleiche, schaffe mir recht wieder das unheilige Volk. Wir sind die Guten, die anderen sind die Besen. Ja, eine Situation, die wir natürlich weltweit haben. Und wir haben sie am ersten Blick wirklich, dass dieser Ruf, schaffe mir recht, so irrsinnig wichtig wäre. Unglaublich, unglaublich, unglaublich wichtig. Ja, aus dem ganz einfachen Grund, weil die Leute werden ausgenutzt. Also sie werden zur Sau gemacht, sie werden fertig gemacht. Wir laufen in der Gegend herum und sagen, wow, furchtbar, die Finanzkrise und so weiter und so fort. In der dritten Welt verhungern sie ganz einfach. Also zuerst sind sie verhungert, weil die Börsen hochgetrieben wurden, unter anderem mit Nahrungsmittelspekulationen, mit Brotwucher, wie das im Mittelalter hieß, war damals eine mit der Todesstrafe belegtes Verbrechen, eines der ärgsten, das es überhaupt gab, der Brotwucher, das war halt Reiswucher, das war und so weiter und so fort, dann ist diese Blase geplatzt und im nächsten Moment sitzen die dort und haben keine Arbeit mehr. Und das ist ganz spannend, selbst wenn Sie nach China, in die Volksrepublik China hineinschauen, diese ganzen Länder, die gerade noch Wirtschaftswunder par excellence hatten, da sind sehr oft die Baustellen verwaist, da stehen irgendwelche Skelette von einem neuen super ultra toll Hochhaus herum, weil plötzlich rauskommt, da ist nichts. Das war alles fake. Das war alles fake. Da gibt's ganz, ganz viele Leute, die plötzlich nichts mehr haben, die wirklich hungern und frieren. Also China, da ist kalt. Also nicht überall, aber in der ganz nördlichen Hälfte, da wohnen verdammt viele Leute, so circa 500 Milliarden Menschen wohnt dort. Dort ist kalt. Richtig, richtig kalt, und mit richtig kalt meine ich bis zu minus 40 Grad. Ja, schaffe mir recht, wieder das unheilige Volk. Ein Ruf, den jeder von uns, meine Lieben, schon auf den Lippen gehabt hat, wo er gesagt hat, es ist ein Wahnsinn, was mir antan wird. Wie komme ich dazu? Ich bin der ordentliche Mensch und ich werde ausgenutzt und zur Sau gemacht. Genau davon handelt auch der diesjährige Predigtext aus dem Markus Evangelium 10. Kapitel ab dem Vers 35, die berühmte Frage der Zebedaiden, Johannes und Jakobus, die Jesus bitten, dass er ihnen einen ganz besonderen Rang unter den Jüngern geben möchte, nämlich im Reich Gottes zur Rechten und zur Linken zu sitzen, und wo sich dann rausstellt, an allererster Stelle mal, werden sie wahrscheinlich bekommen, genau sagt Jesus nicht, weil sie genauso wie er ins Martyrium gehen werden, gekreuzigt werden, umgebracht werden. Ja, dort liegt immer die christliche Lösung, im ich diene, indem ich bereit bin, die Ungerechtigkeit für wen anderen auf mich zu nehmen. Dem Ganzen folgt die berühmte große Rede Jesu, wo es dann heißt, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. So aber sei es nicht unter euch. Denn wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, der soll der Knecht aller sein. Denn auch der Menschensohn, sprich ich selber, aus Position Jesus gesprochen, bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene und mein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jo. Und nur? Und nur? Was? Hat sich was geändert? In der Tat. Das darf man nicht vergessen. Mit dem Predigtext darf man es nicht vergessen. Das ist absolut total vor Karfreitag, ist absolut total vor Ostern. Wir aber leben nach Karfreitag und nach Ostern. Wir können in die Welt hinausschauen. Und wisst ihr was? Es hat sich irrsinnig viel verändert. Es hat sich irrsinnig viel kreiert. Wir haben eine echte Christenheit. Damit traue ich mir jetzt als ganzes Basis zu sagen, eine echte, weil ich damit schon beginnen würde zu unterscheiden zwischen echten und falschen Glauben, was was extrem Gefährliches ist. Aber ich sage euch was, wenn ich hinkomme und ich merke, die Menschen vom Glauben berührt, in völliger Offenheit, mit einem Lächeln auf den Lippen, die Dinge alle irrsinnig cool sehen, die zusammenarbeiten, die völlig problemlos was tun für wen anderen und die selbst getragen sind von Gottvertrauen. Die sagen, ich kann ruhig was hergeben, das passt schon, der liebe Gott ist auf meiner Seite. Siehst du dat? Gut, ich habe zwei preußische Universitätsprofessoren gehabt, aber dat muss ja jetzt auch wieder nicht sein. Na gut, das ist es, was sich mit Karfreitag und Ostern verändert. Gottvertrauen, tiefes Gottvertrauen. Beginnt irgendwie so mit dem Glauben, ja, ich werde nicht tot bleiben, sondern so grob wieder hervorkommen und dann kommen so Paradiesvorstellungen und so weiter und so fort. Und dann irgendwann einmal kommt der Glaube dorthin, wo er landet, ins Gottvertrauen. Dass du an allererster Stelle einmal einfach auf Gott vertraust und dann, da kommt diese tolle Kombination daher. Da kommt dieses ganz einfache, ganz klare daher. Mache mich richtig. Besser gesagt, ich weiß im Glauben, Gott macht mich richtig. Er macht mich richtig in einem lebenslangen Prozess, wo ich immer wieder sage, in all meinen Ängsten, meiner Wut, meiner Unsicherheit, meiner Verwirrung immer wieder, na, passt schon, du hast mich richtig gemacht. Ich bin auf dem Weg, ganz richtig zu sein. Das drücke ich in Gottvertrauen aus. Mein Leben ist kein zufälliges. Na, es ist kein zufälliges. Ich bin beschützt. Und dann passiert dieses geniale, unglaubliche, dass sie Leute, die sowas sagen, die so ein Gespür haben, die sammeln sie irgendwie zusammen, die bilden so kleine Häuferl und das nennt man dann Gemeinde und da geht irrsinnig viel, unglaublich viel. Und dort wird anders gelebt. Dort wird wahrlich und wahrhaftig anders gelebt. Ja, meine Lieben, wir sind nach Karfreitag und Ostern und das Wunder ist mitten unter uns. Es gibt die Menschen, die anders geworden sind. Sie sind anders geworden in einem lächelnden, leisen, vorsichtigen Prozess. Sie lassen sich ziehen. Weiß ich nicht, haben Sie einen Tanzschulkurs gemacht? Ich war ja beim Ellmeyer. Und beim Ellmeyer ist man also irrsinnig darauf trainiert worden, dass man den Damen gegenüber auch wirklich richtig höflich ist, dass man sie auffordert zum Tanzen, dass man sie hingeht, dass man sich vor ihnen verbeugt, dass man fragt, ob man sie zu diesem Tanz auffordern darf. Also man hat es nicht nur aufgehört, man hat zuerst fragen müssen, darf man sie überhaupt auffordern. Und dann gibt es natürlich diese Szenen, die kann ich mich schon gut erinnern, wenn eine Dame dort sitzt und du reichst ihr dann die Hand, hebst sie hoch, ziehst sie ein Stückchen hoch und dann wird getanzt. Tanzen ist ja was Tolles, wenn zwei Leute miteinander tanzen, gerade also bei den ordentlichen Tänzen, da wäre jetzt schon sehr alt, also ein Walzer zum Beispiel, zu tanzen, richtig zu tanzen, Arm in Arm zu tanzen, sich aufeinander einzuschwingen, diese Energie der Musik, des Lebens zu spüren in den Beinen, vom Boden her, im ganzen Körper. Jo, Gottvertrauen bedeutet, Gott hat sich vor dich hingestellt und gesagt, mengs tanzen, darf ich sie bitten? Darf ich sie bitten? Vielleicht haben sie dann so den Arm hingestreckt und der hat sie dann so ein bisschen hochgezogen und sie wollten eh und sie wurden gezogen und sie sind gleichzeitig dorthin ja gesogen worden und jetzt tanzen sie mit Gott und tanzen in einem riesigen Tanzsaal mit ganz vielen Leuten, die tanzen auch alle mit Gott und damit tanzen sie auch gleichzeitig miteinander. Mache mich richtig, ja. Ich weiß im Glauben, ich bin richtig gemacht. Und jetzt gehe ich mit anderen, lebe mit anderen und das Unfassbare ist, da gibt's diesen Punkt, wo richtig gelebt werden kann. Wo nicht mehr unterdrückt wird, wo nicht mehr niedergehalten wird, wo nicht mehr ausgebeutet wird, aus einem ganz, ganz, ganz einfachen Grund. Die aber, die Gott liebt, die haben keine Angst mehr, sie haben keine Furcht mehr in dieser Welt. Sie brauchen nicht anzuhäufen, sie brauchen nicht wichtig zu werden. Sie wissen, sie gehen mit Gott. Sie gehen von einer Kraft zur anderen. Bei allen Dingen, wo schwierig wird, das ist ein Prozess, der läuft nicht so, dass der dann nur noch gut geht. Na, aber es ist ein wunderbarer, genialer Tanz. Diese Bewegung hin vom Schaffe mir Recht. Über das, vielleicht hab ich was falsch gemacht, richte mich hin zum, ja Herr, du hast mich schon richtig gemacht. Einen gesegneten Abend und einen wunderschönen, gesegneten Sonntag euch allen.